Wir haben jetzt zu Gast unseren amtierenden Ministerpräsidenten des Landes Thüringen, Bodo Ramelow, zu Gast im Studio. Hallo, Herr Ramelow.
Guten Tag, guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Herr Ramelow, wir hatten erst überlegt, jetzt so viele Interviews schon mit Ihnen, immer wieder auch viele Fragen ähneln sich, die gleichen. Wollen wir nicht einfach mal fragen, wie geht's dem neuen Hund? Oder wir hatten eben Einkaufszettel gespielt, eine Kollegin, die sammelt solche Sachen und kaufen Sie dann noch selbst ein, solche Fragen. Dann haben wir gesagt, es wäre aber auch schade um die Zeit. Und ja, ein paar Sachen brennen uns eben doch unter den Nägeln und vor allem auch unserer, also zumindest der Next Generation aus meiner Sicht hier im Radio, denn eingeladen haben ja vom Prinzip her auch Lena und ihre Praktikumskolleginnen und auch Janik. Und wir dachten, es ist vielleicht doch ganz gut, auch mal vielleicht aus jüngerer Sicht, nicht nur von älteren Journalisten, auch mal Fragen an sie stellen zu können.
Genau. Aber mich würde es trotzdem interessieren, wie es dem neuen Hund geht.
Also heute Morgen sah er ziemlich fröhlich aus und freut sich drauf, dass er mit uns unterwegs ist. Aber es ist ein ausgeliehener Hund. Also er gehört der Tochter und ist zurzeit bei uns zu Gast, wahrscheinlich bis Ende September. Und möglicherweise hat sie dann ihre neue Wohnung in Frankreich. Dann werden wir möglicherweise wieder hundlos sein. Aber das ist ein offener Prozess zurzeit.
Der Hund muss ja dann erstmal versuchen, Französisch zu bellen.
Das ist eine französische Bulldogge. Okay. Also deswegen habe ich gesagt, wahrscheinlich kann das französische Fressen schon gut verarbeiten. Ja. Dem ist wurscht, wer ihn füttert. Hauptsache, er kriegt was.
Ja. Also Sie und Ihre Frau sind Adoptiveltern während des Sommers. Das ist aber auch eine Urlaubszeit eigentlich. Ist denn überhaupt Zeit, jetzt ein Jahr vor der Wahl überhaupt Urlaub zu machen für den Ministerpräsidenten?
Wir waren eine Woche in den Alpen wandern, Höhenwandern mit Lilo, also der französischen Bulldogge. Das war eine gute Erholung, allerdings verbunden wiederum. Dort habe ich Werbung gemacht für Thüringen. Das heißt, ich habe auch zwei größere Interviewparts dort gehabt. Die Frage, was heißt eigentlich Urlaub? Also wirklich emotional sich rausnehmen zu können und zu chillen und vielleicht ein paar Wochen lang an all das nicht zu denken, was ich tagtäglich mache. Das kommt für mich leider nicht in Frage. Also auch emotional. Ich bin zwar im Urlaub, aber lese morgens meinen Pressespiegel, schaue, ob irgendwelche Anforderungen da sind, ob welche Sachen bearbeitet werden müssen. Das heißt, ich habe ein gewisses Maß an Standby. Das Einzige, was dann nicht so dicht ist, ist ein Termindruck, am Tag 10-mal verschiedene Themen vorzubereiten.
Sie sind ja gleich in den frühen 90er nach Thüringen gekommen. Jetzt sagen Sie auch im Urlaub, versuchen Sie Thüringen zu präsentieren, zu repräsentieren. Geht es Ihnen langsam auf den Sack, Thüringer zu sein?
Nee, ganz im Gegenteil. Also es macht mir große Freude, auch in der schwierigen Phase, in der wir gerade sind, wo relativ hässlich über uns gesamtdeutsch geredet wird, also um es klar zu sagen, in Westdeutschland, über Thüringen auf einmal wieder nur geredet wird, so wie es Herr Döpfner mal gesagt hat, entweder alles Nazis oder Kommunisten. Und ich habe mir erlaubt, Herrn Döpfner dann einzuladen und bin mit ihm 4 Stunden durch Erfurt gelaufen, richtig zu Fuß, um ihm das Erfurt zu zeigen, auf das ich stolz bin. Mit all den Widersprüchen, mit all den Problemstellungen, mit all den Herausforderungen, in denen wir leben, weil da sind wir in großen Fragestellungen, auch in der Stadt, also Klima, Fahrzeuge, Nahverkehr, all diese Fragen sind ja in dieser Stadt auch vorhanden. Und trotzdem braucht man langfristig eine gute Laune, um bessere Ideen zu entwickeln. Denn so weitermachen können wir nicht.
Was planen Sie denn noch? Also vor dem eventuellen Ende Ihrer Amtszeit, was sind denn jetzt gerade noch die Prioritäten, die Themen, die Sie unbedingt noch durchkriegen wollen?
Der größte Punkt ist tatsächlich der Landeshaushalt 2024, weil alle freien Institutionen darauf angewiesen sind, dass wir ein Haushaltsgesetz haben. Das hört sich so banal an, aber das wird bitter, wenn wir kein Haushaltsgesetz bekommen. Deswegen sage ich, alle Kraftanstrengungen, die ich im Moment mobilisieren kann, alle Gespräche, alle Optionen, auch mit Vertretern der Opposition ins Gespräch zu kommen, nutze ich. Um eins zu verdeutlichen, wir brauchen für alle sozialen, alle kulturellen Träger ein Haushaltsgesetz. Das haben wir gestern vorgelegt. Also wir haben den Vorschlag jetzt so weit fertig gemacht, dass er ins Parlament gekommen ist. Die Verfassung sagt, die Regierung muss den Vorschlag machen und das Königsrecht übt dann das Parlament aus. Und da muss sich jeder klar machen, wir brauchen einen Haushalt und dieser Haushalt ist die Rechtsgrundlage für das, was tatsächlich im nächsten Jahr abfinanziert wird. Gleichzeitig ist Wahlkampf, und zwar nicht nur Landtagswahlkampf. Ich gehe davon aus, dass wir am 1. September Wahlen haben werden, Landtagswahlen 2024, aber wir haben auch Oberbürgermeisterwahlen, Landrätewahlen, also Personalwahlen und die Europawahl. Und damit sind wir dann auch bei Themen wie das, was der AfD-Fraktionsvorsitzende Herr Höcke angekündigt hat. Die EU muss sterben. Und wir müssen uns klar machen, was das heißt. 90 Betriebe in Thüringen sind Weltmarktführer, Technologieführer. Das sind kleine und mittelständische Betriebe. Das ist sozusagen das Herzstück unserer Wirtschaft. Da sind wir nicht nur einfach verlängerte Werkbank, sondern da sind wir der Impulsgeber. Und der Hauptraum, in den wir liefern, ist die EU. Und wer die sterben lassen will, der will auch den Erfolg der Transformation in Thüringen, was wir die letzten 30 Jahre tatsächlich hart erarbeitet haben, eben auch sterben lassen.
Jetzt könnte man strategisch sagen, es ist ja auch gut, so ein Superwahljahr, wo alles gewählt wird, da hat man die Leute, kann man vielleicht Wahlen zusammenlegen und Leute gehen hin und wählen auch und gleich machen ihr Kreuz dort und dort. Es kann aber auch Fluch sein, weil wenn man sich umhört, viele Leute bringen auch manchmal durcheinander die Kompetenzen unterschiedlich zu wählenden Parlamente oder Gremien. Ja, und nächstes Jahr, ja, haben Sie da auch ein bisschen Angst? Wäre es Ihnen lieber mal nur eine Landtagswahl zu haben nächstes Jahr?
Also als Demokrat bin ich einfach überzeugt davon, dass wir die Wahlkämpfe führen müssen. Wo soll man sich denn gegeneinander mal seine Konzepte auch überprüfbar darlegen? Und ja, es kann sein, dass Menschen sozusagen die Ebenen verwechseln, dass sie vom Landrat Wunder erwarten, wo das Land zuständig ist oder was sie beim Land Wunder erwarten, wo der Bund sagt, das ist meine Kompetenz. Das verstehe ich alles. Sorgen macht mir eher der Teil, der für sich entscheidet, er lebt in einem Paralleluniversum. Also das, was ich jetzt am Montag wieder in Weimar gesehen habe. Da marschieren Menschen auf, singen dann die DDR-Nationalhymne, um gleichzeitig das Totengedenken Buchenwald zu stören. Das macht mir dann eher Sorgen. Und deswegen sage ich auch, dieser Teil ist ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität, den kann ich nicht ausblenden. Da will ich auch nicht über Menschen werten, sondern ich will einfach sagen, parlamentarische Demokratie lebt davon, dass man sich einmischt, dass man sich zur Prüfung stellt, dass man sich auch überprüfen lässt und dass man eine engagierte Bürgerschaft hat, die eben sagt, das gefällt uns oder das gefällt uns nicht und dass wir da in Konflikten leben. Also Aktion Klimakleben oder Fridays for Future. Als die Fridays for Future in Erfurt gestartet sind, sind die ja regelmäßig zu mir zur Staatskanzlei gekommen. Ich bin dann runtergegangen und habe mich zu ihnen gesetzt, weil ich fand es spannend zuzuhören, was sie erzählen. Denn vieles davon kann ich nicht bestreiten, sondern sage, da müssen gemeinsam Lösungen geschafft werden. Und andere haben dann über die Fridays for Future geschimpft oder die Klimakleber, weil sie in ihrem Bewegungsraum behindert werden, weil im Moment jemand die Straße blockiert. Aber heute Morgen habe ich beim Abholen, als ich hierher fahren wollte, erlebt, dass bei mir in der Straße einer völlig irre im absoluten Halteverbot sein Auto hingestellt hat und drei Schulbusse kamen nicht mehr weiter. Das Verkehrschaos bei mir im Quartier war riesengroß, weil einer arrogant einfach rechtswidrig sein Auto abstellt. Und da sage ich, das ist einer, der ist genauso einzuordnen, weil der nimmt sich ein Recht, und zwar ein Recht, bei dem er sagt, ich bin rücksichtslos. Und die Klimakleber sagen, wir nehmen uns ein Recht, weil wir das Recht haben, euch wach zu rütteln. Und manche andere, die drunter leiden, sagen, das gefällt uns nicht. Das ist zu aggressiv. Wenn wir uns aber mal den Globus als Ganzen angucken, den Planeten angucken und sehen, was gerade an den Polkappen stattfindet. Und wenn dann deutlich wird, dass die Eismassen gehen weg, die Gletscher in den Alpen schmelzen, die Klimaerwärmung ist zu hoch, dann müssen wir doch ernsthaft hinschauen, ob wir so weitermachen können.
Ja. Gerade der Klimawandel und die Klimakleber, die sogenannten, werden ja auch von der AfD benutzt, um Stimmung zu machen. Wir wollen gar nicht so lange auf dem leidigen Thema drauf rumreiten. Aber Fakt ist einfach, dass die AfD gerade mit 34% die stärkste Kraft in Thüringen ist. Und gibt es auch Leute in ihrem Privaten, in ihrem Umfeld, die sich von der AfD abgeholt fühlen? Und wie gehen sie damit um? Also privat, aber auch, was kann eine Demokratie da noch tun gerade?
Das ist eine Umfrage, auf die Sie hinweisen. Bei der lag meine Partei bei 21%. Ja. Aber interessant, da gibt es die Thüringer Paradoxie. Diese 34%, die AfD wählen würden, Von denen wollen insgesamt nur 19% Herrn Höcke.
Das stimmt.
Das Kuriose ist, dass tatsächlich, und da sind dann Wahlkämpfe notwendig, dass man sagt, wer AfD wählt, wird Herrn Höcke bekommen. Er kriegt diese Thüringer AfD nicht ohne Herrn Höcke. Und umgekehrt, 51% möchten, dass ich im Amt bleibe, aber nur 21% würden meine Partei wählen wollen. Also insoweit ist dazu der Wahlkampf da, das sichtbar zu machen. Und jetzt zu Ihrer Frage, was heißt das für mich privat? Wir haben 3 Jahre lang eine gesellschaftliche Ausnahmesituation, also etwas über 2 Jahre Corona. Und bei Corona ist es so, dass die Corona-Konsequenzen, alles was damit verbunden ist, bei mir einen Riss quer durch die Familie ausgelöst hat. Wir sind 4 Geschwister und es sind 2 auf der einen Seite und 2 auf der anderen Seite. Und wenn dir dein eigener Bruder sagt, du musst vors Volksgericht gestellt werden, dann merkst du, wie du auf einmal auch so ein Würgereflex kriegst, weil damit habe ich nie gerechnet, dass es auf einmal so dicht wird. Und ich habe keine Ahnung, ob er AfD wählen würde. Ich weiß nur, dass er bei der Frage, ob er irgendwas noch richtig findet von dem, was ich tue, mittlerweile auf der völlig anderen Seite angekommen ist. Der würde also am Montag vielleicht in Weimar mitlaufen.
Mit Ihren vorigen 2 Antworten haben Sie 2 Fragen schon aufgemacht, die wir hier auch schon hatten. Ich überlege gerade, mit welcher ich anfange. Doch, wenn wir jetzt schon bei diesem Demokratie-Thema sind, wäre die erste Frage, Sie hatten ja Fridays for Future auch erwähnt. Viele Kritiker sagen, okay, die wurden aber auch von Politik gebraucht und auch verraten teilweise. Also Parteien haben sich denen angenähert, haben das Vertrauen der jungen Menschen bekommen und es auch sichtlich missbraucht das Vertrauen oder eben nicht erfüllt die Versprechen, die sie gemacht haben. Und wir sehen ja tatsächlich so eine Parteienunverdrossenheit oder Parteienverdrossenheit. Gerade bei jungen Menschen, also jetzt aus dem beruflichen Kontext, wir arbeiten viel mit Jugendlichen, auch mit jungen Erwachsenen, die sagen, ach man, Demokratie ist cool, aber wer vertritt denn mich noch in meiner Demokratie? Ist das bei Ihnen, wenn Sie auf Wahlkampf sind oder wenn Sie auch so unterwegs sind, sind das so Fragen, die Ihnen auch gestellt werden ganz oft? Und wie kann man darauf reagieren?
Naja, es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Also alle Institutionen haben Erosion. Kirche, Gewerkschaften. Bei Gewerkschaften ändert sich's nur dann, wenn tatsächlich größere Streikbewegungen sind. Wir hatten jetzt gerade nach langer Zeit mal wieder Streikbewegungen, wo es um die Frage des Inflationsausgleiches ging. Das hat dann wieder ein Stück weit Bindekräfte ausgelöst. Aber die zum Beispiel die Kirchen sind nicht nur in Ostdeutschland, sondern gesamteuropäisch in einem Prozess, wo viele sich abwenden. Das heißt, das, was wir mal als klassische Milieus hatten, wo ein Milieu zusammen eine bestimmte Form hatte, sich miteinander auszutauschen und daraus war klar, also der wählt SPD oder der wählt CDU oder sowas, das gibt's doch gar nicht mehr. Also insoweit ist die Frage, wer vertritt junge Leute? Oder wie enttäuscht können Fridays for Future sein, weil man ihnen Versprechen gemacht hat? Man kann keine Versprechen machen. Das Versprechen kann doch nur heißen, wir müssen die Themen gemeinsam angehen. Und deswegen habe ich eben auf die Widersprüche hingewiesen. Also ich erlebe das, wenn hier in Erfurt unser Baudezernent sagt, die Autos werden zu groß. Der Platz, den die Autos in der Stadt einnehmen und dann geht es auf einmal um die Clara-Zetkin-Straße, ob man dort Sitzgelegenheiten macht. Die Anwohner, glaube ich, finden das ganz cool, weil für die wird's ruhiger. Für die durchfahren, ist das unangenehm, weil die fühlen sich jetzt belästigt. Und die da parken wollten, die fühlen sich richtig hintergangen. Und deswegen ist dieser Aushandlungsprozess einer, bei dem wir tatsächlich einen langen Atem und eine klare Perspektive brauchen. Wir haben doch gerade die Diskussion um diese Gasöfen und Ölöfen erlebt, dieses Gebäudeenergiegesetz, das gar keinen, also zu dem Zeitpunkt, als alle schon geschrien haben, gab es das als Gesetz ja noch gar nicht. Da sage ich, wenn wir so die Menschen verschrecken, dann verstehen sie nicht, was wir wollen. Es muss um CO2-Neutralität gehen. Es muss um Ausstieg aus der fossilen Energiebasis gehen. Und dann nehme ich das Beispiel, Erfurt hat es gestern gemacht, die Frage, ob wir für das Fernwärmenetz eine CO2-neutrale Energiequelle finden. Ob die Tiefengeothermie dafür geeignet ist oder eine andere Form von CO2-neutraler Energie. Das wäre für 40.000 Wohnungen eine gute Antwort. Und wenn wir in der Zwischenzeit auch für gebrauchte und für ältere Gebäude auch Heizquellen so vorhanden haben, dass sie gleichberechtigt eingebaut werden können, damit das, was ausgebaut wird, tatsächlich auch ausgetauscht werden kann, dann können wir mit den Menschen darüber reden, dass sie ein Vertrauen darauf haben. Wenn wir die Menschen aber in Panik versetzen und sagen, es geht ihnen alles verloren, und jetzt kommt die Verrücktheit, dass in der Zwischenzeit die fossilen Energiekonzerne der Welt Geld verdienen ohne Ende und das Geld nicht einsetzen, wie wir aus der CO2-Verbrennung rauskommen, das ist der Widerspruch, über den wir reden müssen. Und da wird's dann, da bin ich auch als Ministerpräsident nicht jemand, der das jetzt durchsetzen kann. Aber ich kann zum Beispiel ein Modellprojekt für Fernwärme, das kann ich, habe ich deutlich der Bundesregierung gesagt, das wollen wir. Wir sind bereit, den Weg zu gehen, damit wir den ersten großen Schritt. Ostdeutschland hat 40% aller Wohnungen an Fernwärme. Wir wären Vorreiter in Europa, wenn wir hier neue Wege gehen würden. Und deswegen finde ich die Initiative auch von Erfurt gut, zumindest jetzt schon mal die Voraussetzungen zu schaffen. Dasselbe ist, wir machen in Kirchheiligen gerade einen Weg, wie wir aus Windkraft Wasserstoff herstellen, wie die dort gespeichert werden kann in einem ehemaligen Erdgasspeicher. Da gibt es einen Hohlraum. Der ist groß genug, um tatsächlich Wasserstoff, grünen Wasserstoff zu speichern. Wie wir das Ferngasnetz, das wir haben, nutzen können, damit es für Wasserstoff genutzt werden kann und so weiter und so weiter. Und deswegen sind wir gerade dran, als Regierung, als Landesregierung, mit allen Industrieunternehmen darüber zu reden, welchen Energieverbrauch habt ihr und wie können wir ihn ändern. Also in Weißensee zum Beispiel die Firma Mubea, Mohr und Bender, die haben 3.500 Beschäftigte. Die planen gerade einen riesigen Energiepark, Windkraft und Photovoltaik in der Region und öffnen es für die Bürger, damit die Bürger mit Bürgerkraftwerken daran beteiligt werden. Und der Industrieunternehmer sagt, ich brauche das für meine Zertifikate, also ich weiß, ich muss das jetzt ändern, aber ich mache es so, dass die ganze Region einen Vorteil davon hat. Niedrigere Energiepreise beziehungsweise die Gewinne, die entstehen, bleiben in der Region. Also 3 Windkraftanlagen brauen Sie und Sie würden gern 7 weitere dazustellen, die gemeinsam dann für die Region genutzt werden kann. Und damit kriegen wir einen anderen Plan der Energiewende, also raus aus der fossilen Energie.
Das klingt aber auch nur, wenn man politisch die Voraussetzungen dafür auch schafft, ne, auch Bestimmungen dafür schafft. Und Sie haben ja das vorhin schon gesagt, diese unterschiedlichen Interessen, die immer wieder auch im Kleinen, also es wird immer individueller, die Interessen, und es wird immer schwieriger, das zusammenzukriegen. Die Kirche, hatten Sie erwähnt, Entzauberung der Welt, Max Weber, macht sich in der Gesellschaft jetzt auf jeden Fall klar. Und im Thüringer Landtag haben wir jetzt auch nicht unbedingt ein Parlament, was eine Gemeinschaft unbedingt immer wieder nach außen bringt. Gibt es überhaupt ein Rezept oder was würden Sie denn auch aus Sicht Ihrer Partei und als Ministerpräsident, wie sind Ihre Visionen, wie kann man denn da weiterarbeiten, um die Menschen doch zumindest nicht in ökonomischen, aber vielleicht wenigstens in gesellschaftlichen gemeinsamen Werten wieder näher zu bringen?
Na, erstmal zur Kenntnis zu nehmen, wo wirklich Menschen Not haben und wo Ängste real sind. Corona war sowas, das war psychologisch eine echte Überforderung. Schulen zu schließen war für mich das Schlimmste, Kindergärten zu schließen, das Schlimmste, was ich in meinem Leben bisher zu entscheiden hatte. Ich drücke mich nicht davor und ich rede das im Nachhinein jetzt auch nicht in ein anderes Licht. Ich kann immer nur sagen, der Zweifel war immer mit mir unterwegs, ist das richtig? Haben wir eine Alternative? Gäbe es noch was anderes? Deswegen habe ich meine Regierungserklärung am Ende der Pandemie auch beendet mit der ausdrücklichen Bitte um Entschuldigung für die Fehler, von denen wir heute wissen, dass wir Fehler gemacht haben, dass Dinge falsch gelaufen sind. Beispiel Sonneberg, wird heftig drüber geredet in ganz Deutschland. Da wird die Landratswahl zum Gegenstand des Weltuntergangs gemacht. Tatsächlich am Beispiel Sonneberg und Corona kann ich es nochmal erklären. Da war die eine Straßenseite auf der Thüringer und die andere Straßenseite auf der Bayerischen. Das heißt, die Baumärkte auf dieser Seite waren zu und der Gartenmarkt auf der anderen Seite war offen. Und in der nächsten Woche war es umgekehrt. Erklär das mal jemand. Also die Beschäftigten verstehen es nicht. Das kann ich wieder gut verstehen, aber die Kunden verstehen es auch nicht. Und die Corona-Leugner sind, haben das dann zum Gegenstand genommen, haben gesagt, guck mal, das machen die alles absichtlich. Nee, manches war auch Situationen geschuldet, wo es mir lieber gewesen wäre, wir hätten als Ministerpräsidenten nicht über jedes Detail entschieden, sondern das hätten Krisenstäbe für ganz Deutschland machen müssen. Und dann gibt es Dinge, die wir als Ministerpräsidenten dann hätten entscheiden müssen. Noch so ein Paradoxum aus dieser Zeit, warum ich sage, wir müssen mehr darüber reden, was da falsch gemacht worden ist. Und nicht nur, was richtig war. Ich bleibe dabei, die Pandemieabwehr war richtig und notwendig. Aber dass irgendwann ein Ministerpräsident in die MPK kommt und sagt, Bundesliga-Vereine sind ein eingerichteter Gewerbebetrieb und eingerichtete Gewerbebetriebe haben wir nicht geschlossen, also darf Bundesliga wieder spielen. Da habe ich interveniert, da bin ich geplatzt. Da habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass ihr dem Dorffußballverein verbietet, auf ihren Platz zu gehen. Die durften ja nicht mal ihr Vereinsheim sanieren, selbst wenn sie Handwerker waren. Wenn sie einen Auftrag ausgelöst hätten an sich selber, das hätte dann die Firma machen dürfen. Wenn sie es als Subotnik gemacht haben, dann war es verboten. Und dann spielt im Fernsehen auf einmal Bundesliga, weil das sei ja ein Gewerbebetrieb. Das hat kein Mensch mehr verstanden. Und da war ich einfach nur noch sauer. Auch, dass wir dann weitergemacht haben und gesagt haben, ja, dann gab es die bestimmte, Sie erinnern sich, diese Osterruhe, die genau 24 Stunden Bestand gehabt hat. Das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich spiele Candy Crush. Und dann hat sich die Welt über mich aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich hätte Candy Crush gespielt. Da habe ich 8 oder 9 Stunden in einen leeren Bildschirm geguckt. Und habe gesagt, was ist denn das? Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Deswegen sage ich, das geht gar nicht um Details. Es geht darum, Konsequenzen zu ziehen, wenn wir das nächste Mal wieder vor so einer Situation stehen. Und da, glaube ich, müssen wir lernen und müssen auch offen sein, auch als Politik offen sein, auch kritisch sich zu hinterfragen, was man da eigentlich tut. Ich glaube, nur so kann man Vertrauen wieder gewinnen.
Und sicherlich natürlich auch, um Missverständnisse auch bei Wählerinnen und Wählern auszuräumen, was wir am Anfang schon hatten. Aber Sie haben das ja gerade gesagt, gibt es ein paar Sachen, wo Sie auch ein bisschen Föderalismus gerne wieder abgeben würden, wo Sie sagen würden, nee, das ist, gehört einfach mehr zum Bund als in die Länder?
Wo ich denke, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, das ist Bildung. Dass wir uns gegenseitig vorhalten, wer mehr oder wer weniger Geld für Bildung ausgibt. Wir haben gestern das Bildungsranking gehabt, jetzt liegt Thüringen auf Platz 3 in Deutschland. Dann sage ich, ja, wir lagen auch schon mal auf Platz 2. Aber zwischen Platz 2 und 3 zu changieren, ist immer noch ein Hinweis darauf, wie viel Geld wir in Bildung investieren. Aber dass uns der Bund dann eine Zeit lang Geld gibt für Projekte und dann das Geld wieder wegnimmt, also Sprachkindergärten zum Beispiel, das haben die uns letztes Jahr einfach dicht gemacht. Also ohne Ankündigung. Auf einmal fehlten 8 Millionen, um den Beschäftigten zu sagen, wir beschäftigen euch weiter. Das finde ich, müsste Bildung jetzt zur Gemeinschaftsaufgabe, Bildung als Gemeinschaftsaufgabe für ganz Deutschland, alle 16 Bundesländer plus Bund. Und da haben die Konservativen durchgesetzt, und das steht in der im Grundgesetz mittlerweile drin, dass Bildung nur ausschließlich Ländersache ist und der Bund nichts bezahlen darf. Das halte ich für einen Kardinalfehler. Und deswegen, es wird ja demnächst Demonstrationen in ganz Deutschland geben für eine Bildungsoffensive. Da werden Sie auch demonstrieren vor meiner Staatskanzlei, aber ich finde diesen Protest notwendig. Also auch richtig, wenn man ihn einbettet und sagt, es muss in Deutschland die gleichen Standards geben, dann gibt es unterschiedliche Schulformen und Schularten, die kann es in ganz Deutschland geben, aber das Abitur muss gleich viel wert sein. Dass das Thüringer Abitur beim NC, beim Numerus Clausus, weniger wert ist wie das Schleswig-Holsteinische und dass mir ein junger Mensch, der jetzt Zahnarzt werden wollte, mit einem guten Durchschnittsabitur mitteilt, dass er wieder nicht genommen wurde, weil der aus Schleswig-Holstein genommen wird, in Jena. Das werde ich jetzt zum Anlass nehmen, das nochmal in der Ministerpräsidentenrunde Ost klar zu thematisieren. Das ist nicht akzeptabel. Deswegen, Bildungsstandards müssen in ganz Deutschland gleich sein. Wir leben in einem gemeinsamen Staat und da ist der Föderalismus dann schädlich, wenn jeder seine eigene Suppe kocht, auf dem Rücken unserer Kinder. Und deswegen sage ich, Gemeinschaftsaufgabe Bildung wäre meine Antwort dazu.
Und scheint auch im internationalen Kontext ziemlich absurd zu sein. Und wenn wir davon ausgehen, dass viele junge Menschen jetzt nicht nur mehr Thüringen oder nur Deutschland als ihre Zukunft sehen, sondern eben zum Glück auch die ganze Welt natürlich als Möglichkeit haben, ist es da. Aber schön, dass wir zur Bildung gekommen sind, weil Sie haben auch wenig Zeit mitgebracht, Herr Ramelow. Wir sehen ja bei uns als Träger der Medienbildung, aber auch als Träger der Kinder- und Jugendhilfe ja Bildung auch nicht nur im schulischen Kontext, sondern vor allem im außerschulischen Kontext und auch nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch in Form von Praktika, von Freiwilligendiensten. Lebenslange Bildung auf jeden Fall als Stichwort. Und da soll ja auch gekürzt werden. Gerade in der politischen Bildung wird gekürzt.
Sie haben von den Bundesetats. Ich darf Ihnen genau. Einfach mal sagen, dass unser Landesetat überhaupt keine Kürzung vorsieht.
Das wäre die Frage gewesen, ja, genau. Wie spiegelt sich das wieder im Land?
Nein, das Problem ist, jetzt werden wir damit in eine Situation gebracht und deswegen will ich nochmal auf den gestrigen Tag kommen. Gestern wird klar, Kindergrundsicherung kommt nicht in der Höhe, wie es mal im Raum stand. Das hätten wir dringend gebraucht, damit wir die Kindergartenfinanzierung für uns klären können. Da haben wir 40 Millionen, die bei uns im Moment nicht gedeckt sind, um das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr abzusichern. Und das brauchen wir, damit Bildung und Betreuung beitragsfrei wird. Und zwar generell. Also ich will keine Studiengebühren, aber ich will auch keine Kindergartengebühren. Ich will, dass Kinder mit den gleichen Chancen in Deutschland aufwachsen. Und das heißt, keine Diskriminierung über die Einkommenssituation der Eltern. Und gleichzeitig wird das Wachstumschancengesetz gestern auf den Weg gebracht. Also bei Kindern wird nichts in Gang gesetzt oder fast nichts. Und beim Wachstumschancengesetz werden 7 Milliarden, also erst waren 6 geplant, das wird sogar noch aufgestockt, Steuermindereinnahmen als Initiative festgelegt. Das bedeutet, bei mir im Haushalt fehlen 120 Millionen nur durchs Wachstumschancengesetz. Das nimmt man uns richtig weg. Und gleichzeitig kommt noch die Erwachsenenbildung, die politische Bildung. Überall wird gekürzt in den Bundesprogrammen. Wenn ich gleichzeitig aber die Einnahmen auch gekürzt kriege, kann ich das nicht ausgleichen. Also ich kann nicht das, was der Bund wegnimmt in der Direktfinanzierung, dann über Landesgelder geben, wenn mir nicht einmal mehr die Chance besteht, dass ich die Sprachkindergärten mit 8 Millionen aufrechterhalte und das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr mit rund 40 Millionen finanzieren kann. Und diesen Widerspruch, den muss ich jetzt ehrlich auf den Tisch legen. Da muss man sich mit dem Bund auseinandersetzen und sagen, das geht so nicht.
Ich hätte vielleicht abschließend noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Sie gehen davon aus, wieder Ministerpräsident zu werden?
Ich kämpfe darum.
Ja. Wie wollen Sie denn Thüringen attraktiv für junge Menschen machen? Warum soll ich nach Thüringen kommen? Die Preise, gerade die Wohnungspreise, steigen jetzt auch in Erfurt sehr, wie überall auch in Deutschland. Und andere Städte könnten mir vielleicht sogar noch mehr bieten. Warum? Wie wollen Sie das ändern? Was macht Thüringen attraktiv?
Also erstmal wäre es mir völlig recht, wenn Sie blieben. Und wenn wir jungen Leuten signalisieren, es gibt Experimentalräume, wo man sich auch selber neu aufstellen kann. Also ganz neue Formen des Miteinanders.
Die wären?
Ja, zum Beispiel in Altenburg haben wir eine Kommune, die habe ich kennengelernt. Die haben sich den riesigen Konsumbau dort geholt für kleines Geld, weil der lange leer stand. Und haben dort jetzt ein Coffee-Bike, ein Begegnungscafé und andere Sachen gemacht in so einer genossenschaftlichen Form. Die habe ich gefragt, weil ich fest überzeugt war, Vorurteil. Ich war fest überzeugt, die sind aus Leipzig. Und die waren alle aus dem Westen. Da habe ich gesagt, wie seid ihr hierher gekommen? Weil wir hier das einzige passende Haus gekriegt haben, das wir bezahlen können. Und wenn wir was im Überfluss haben, Leerstände. Und das ist nicht nur Schloss Reinhardsbrunn und Schloss Friedrichswerth und Schloss Krossen, das leer steht. Wir haben im ländlichen Raum so viele Objekte, die leer stehen. Das ist für mich so ein Punkt. Oder, wie hier in Erfurt, die Auseinandersetzung um den Zughafen. Eigentlich sollte der überbaut werden. Und ihn rauszunehmen und zu sagen, nein, er bleibt ein kulturelles Zentrum mit den ganzen Optionen, die da drin sind. Das sind Räume, die geschaffen werden. Und ich sehe es nur über so einen Weg, weil die Frage, wie wir Mietfinanzierung absichern können, das funktioniert nur, wenn wir entsprechende Neubau, bezahlbare Neubau dazu kriegen.
Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite, ich wohne in der Idehoffstraße, da wird jetzt die große Fabrik renoviert. Es sieht nicht so aus, als wäre das studierendenfreundliche Preise
davon
oder Wohnungen,
die
da
davon
entstehen.
Können Sie ausgehen. Das Malzwerk hat aber 30 Jahre auch leer gestanden. Es hat auch da, sagen wir mal, kein Studierender drin wohnen können. Alles in dem Quartier, von dem Sie gerade sprechen, ist so, da gibt es nur einen Teil der Wohnungen, die den Sozialmieten entsprechend gebaut wurden. Das war eine Auflage der Stadt. Wovon ich rede, ist, wir müssen wieder mehr Mut haben, genossenschaftliches Bauen zu ermöglichen und serielles Bauen. Also die Idehoffstraße wird natürlich zu einem oberpreisigen Objekt, weil wir auch mittlerweile attraktiver Standort sind zur Geldanlage. Das heißt, ich rechne damit, dass dort die Menschen Wohnungen kaufen, die da nie wohnen werden. Das ist aber, weil wir mittlerweile eben auch Einkommensschichten haben, die solche Mieten bezahlen können. Das sind diejenigen, die tatsächlich dann hier in den Dienstleistungs- oder in den Betrieben, die alle in Erfurt vorhanden sind, Leitungspositionen haben. Das ist aber nicht die Antwort auf die Frage, die Sie hatten. Was wir brauchen, sind tatsächlich Objekte, die auf eine andere Art erschlossen werden. Deswegen haben wir auch experimentiert bei der internationalen Bauausstellung. Mein Tipp, besuchen Sie nochmal den Eiermannbau in Apolda. Da ist diese wirklich tolle Ausstellung, wo all diese Fragen, die Sie eben mit ansprechen, wird da dokumentiert. Und auf einmal sehen Sie, wie aus Leerstand, die haben Leergutagenten auf den Weg geschickt, leer und gut. Und haben Objekte sich angeguckt, die sind ins Schwarzertal gegangen. Da sind junge Leute ins Schwarzertal und haben angefangen, leerstehende Häuser wieder zu sanieren und sich zu erobern. Als ihr Eigentum, als ihr Gemeinschaftseigentum. Das meine ich, dass wir lernen müssen oder offen sein müssen für die unterschiedlichsten Ideen. Wir dürfen uns nicht im Weg stehen, was Ideen angeht.
Eine weitere Herausforderung, um junge Leute zu halten, die letzte Frage, wir haben schon angezeigt bekommen von Ihrem Mitarbeiter, jetzt sind es noch 3 Minuten, ist, was ich immer wieder mitkriege, mit jungen Erwachsenen vor allen Dingen spreche, auch mit in Familienplanung so, ist natürlich, wie wir auch so ein bisschen dem Megatrend Konnektivität hinterherrennen, also Anträge zu stellen, wirklich zu schauen, wie kann ich mich irgendwo positionieren, wie kann ich mich absichern, wo kriege ich was her, das hinkt auch ganz schön, wenn man dann auch noch hört, wenn ich selbst digital stellen kann, wird es im Amt ausgedruckt, um dann weitergereicht zu werden, ist doch auch ein großes Problem.
Wir müssen
Problem.
Aufpassen, dass wir uns nicht selber auch belügen. Also vor Corona war das Thema Digitalisierung nur ein Thema von Nerds. Die breite Gesellschaft wollte davon nichts hören. In der Schule kein Thema. Corona hat uns gezwungen, dass wir auf einmal eine Mega-Geschwindigkeit auflegen mussten. Als ich in die Staatskanzlei gekommen bin, vor 9 Jahren, gab es da drin nicht mal ein WLAN. Heute ist die Staatskanzlei ein Fernsehstudio. Also auf jeder Etage können die Mitarbeitenden tatsächlich sich in jede Videokonferenz einschalten. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden und selbst unsere Regierungsmedienkonferenz wird mittlerweile durchgängig gestreamt. Das sind Dinge, die hat es vorher alle gar nicht gegeben. Und wenn Sie unter diesem Aspekt, und deswegen bitte ich darum, wir müssen nachholen, was wir vorher mit einer Bräsigkeit verschlafen haben und wo auch viele kein Interesse hatten. Und jetzt erlebe ich, und jetzt will ich mal lobend, das Bürgeramt in Erfurt nennen. Das war vor Corona schon top im Service. Ich habe das mehrfach selber ausprobieren müssen. Also wenn du dann losgehst, deinen Führerschein umzuschreiben und deinen Pass neu zu verlängern und sowas. Du kommst rein, hast relativ fix deinen Termin und bist relativ fix wieder raus. Jetzt durch Corona haben sie angefangen, dass du dich elektronisch einbuchen musst, aber es funktioniert. In Berlin wartest du, sagen wir mal, 5 Monate, bis du einen Termin kriegst. Also ein Termin. Da bist du noch nicht da gewesen. Da bist du in Erfurt schon 5-mal wieder raus. Und diese Umstellung in unseren Gemeinden auf Bürgerservicebüros, die gleichzeitig auch die Digitalisierung mit organisieren. Wir haben im Moment gerade die Freischaltung gekriegt, dass man seine Unterhaltsanträge, Unterhaltsvorschussanträge und solche Sachen digital machen kann. Bei den Kfz-Anmeldungen, da hat uns das Kraftfahrtbundesamt permanent hängen lassen, weil sie die Kfz-Daten von dem Fahrzeug, obwohl sie komplett bei denen digital hinterlegt sind, nicht geben. Und deswegen muss der Mensch dann wieder kommen, muss uns seinen Fahrzeugschein zeigen, damit wir den dann die abmelden. Das geht digital. Anmelden brauchen wir die Fahrzeugdaten, damit wir die Akte, die elektronische Akte anlegen können. Aber da haben wir einen CEO, Hartmut Schubert, unser Finanzstaatssekretär, der ist hinter all diesen Themen im Moment hinterher. Und da wird Woche für Woche ein neuer Punkt freigeschaltet. Hundesteuer, Zulassung, was weiß ich, Personalausweis, Ummeldung, Anmeldung, all diese Sachen. Wir laufen darauf hin, dass das in absehbarer Zeit auch digitalisiert ist. Und auf dem Weg brauchen wir Menschen, die einem über die Schulter gucken und einem helfen. Und deswegen sage ich, haben wir auch gelernt bei Corona, diese ganzen Anträge zu stellen. Mein bestes Beispiel, Bundesgartenschau, da musstest du dich elektronisch einwählen. Da gab es 2 Servicepunkte in der Stadt, wo das möglich war. Und als ich die Buga eröffnet habe mit Andreas Bausewein zusammen und die Senioren alle kamen, 80 plus, und hatten alle ihre digitalen Zulassungen. Und wenn ich gefragt habe, wer hat das gemacht? Ja, mein Enkel. Das ist ja toll. Dann kommt ja wieder mal Familienleben zustande. Und heute erlebe ich Senioren, 80 plus, die digital unterwegs sind. Das sehe ich dann wieder, wo ich Nachrichten kriege über Telegram von Menschen, die deutlich über 80 sind. Und denke ich, auch interessant. Also wir sind in einem Veränderungsprozess. Wir sind noch nicht da, wo es schön ist. Aber wir sind auch nicht mehr da, wo es ganz furchtbar weit weg war. Da war uns, die baltischen Staaten waren uns, Finnland waren uns weit voraus.
Oh ja. Schade, also die Zeit ist leider rum. Jetzt haben wir über die Technikverwaltung gesprochen. Wir hätten gerne auch sicher über Verwaltung gesprochen. Es fehlt überall an Personal. Wir haben einen Schulenplatz. Wir kommen gar nicht dazu. Herr Ramelow, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Vielleicht auch vor der Wahl, das wäre schön.
Wir können ja die Diskussion dann führen, wann dann die jüngeren Leute hier zu Wort kommen.
Ja, sehr schön. Ja. Es sind noch ganz viele Fragen, ne? Die Zeit ist aber leider
rum. Ich komme gerne vorbei, dann können wir nochmal drüber reden. Ich habe im Moment 4000 Stellen nicht besetzt. Ich habe 800 Lehrerinnen und Lehrer, die ich sofort einstellen könnte. Also falls ihr einen kennt, ich hätte die Einstellungsvoraussetzungen, wo man im Moment überall bei uns unterkommen könnte.
Sehr gut. Und vielen, in Thüringen bleiben kann.
Genau, vielen Dank dafür, dass Sie da waren. Das nächste Mal bin ich auch raus, dann lassen wir hier mal nur noch junge Leute rein, dann werden die Fragen vielleicht auch doch noch ein kleines bisschen anders. Ramelow, vielen Dank für Ihre Zeit und ja, viel Kraft einfach für die nächste Zeit.
Danke. Euch auch, alles Dankeschön. Gute und immer fröhlich sein.
Tschüss. Ja.